Sie ist die Allzweckwaffe von der SP, wo sie anlenkt. Dort wächst nicht mehr viel.
Sie müssen nicht so blöd grinsen. Es ist einfach so.
Nationalrätin Jacqueline Badran ist eine der bekanntesten und streitbarsten Parlamentarierinnen der Schweiz. Sie ist laut, sie streitet gern, sie weiss vieles besser. Und im Moment ist sie eigentlich fast überall. Sie kämpft allein gegen die Stempelsteuer, steht in der ersten Reihe für das Mediengesetz und in Zürich grüßt sie sogar vom Wahlplakat oben runter, obwohl sie gar nicht zur Wahl steht. Heute gehen wir im Politbüro im Phänomen Jacqueline Badran auf den Grund. Und zwar mit einem neuen Mitglied. Vis-à-vis von mir steht Jacqueline Büchi. Sie ist heute zum ersten Mal beim Politbüro. Hallo Jacqueline.
Hallo Philipp.
Sie ist Chefin von einer Zeitung in Österreich. Sie ist jetzt Inlandredaktorin und Mitglied von der Tagesleitung. Und sie ist eine von der schnellsten und genauesten Schreiberinnen, die der Tag je gesehen hat. Herzlich willkommen. Habe ich irgendetwas vergessen zu sagen, etwas vergessen zu erwähnen, Jacqueline?
Nein, danke für den netten Empfang. Ich freue mich und ich würde sagen, wir legen doch gerade los.
Das machen wir und zwar mit dem Christoph Lenz in Bern. Hallo Christoph.
Salut miteinander.
Willst du noch etwas sagen zu Jacqueline?
Ja, ein Gruß von Schaffhausen nach Winterthur.
Danke. So.
Wunderbar. Und damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Zum Aufwärmen. Die Fragen euch zwei. Könnt ihr euch an die allererste Begegnung mit der Jacqueline Badran erinnern?
Ich bin nicht sicher, ob das die erste Begegnung war, wirklich, aber die erste, die mir im Kopf geblieben ist. Das muss so 2013 oder 2014 sein und ich wollte Jacqueline Badran anrufen, um über irgendein politisches Geschäft zu reden, weiss nicht mehr welches. Auf jeden Fall hat sie dann abgenommen und war so sagenhaft schlecht gelaunt und hat mich irgendwie angeraunzt und mir wirklich zu verstehen gegeben, sie will jetzt nicht mit mir reden. Und ich habe mich dann abwimmeln lassen. Und dann kurz darauf habe ich dann auf Facebook gelesen, dass sie gerade in einem Tanzkurs auf den Kopf gefallen ist, eine Schädelfraktur erlitten hat, glaube ich, wenn sie richtig im Kopf hat und sie ihr darum nicht so gut gegangen ist. Und dann habe ich einerseits denkt, ja, vielleicht hätte ich mich nicht gerade abwimmeln lassen, und dann hätte sie es mir vielleicht erzählt. Und andererseits bin ich noch froh gewesen, dass ich eine Erklärung hatte, warum sie doch auch für ihre Verhältnisse recht unwirsch reagiert hat, als ich angerufen habe.
Ich nehme mein Lachen zurück. Christoph, was war deine erste Begegnung mit Ihnen?
Ich, ziemlich genau zur gleichen Zeit, im Mai 2014. Ich habe am 1. Mai angefangen beim Blick als Bundeshausredaktor und bin dann so am 4. Mai oder 5. Mai, irgendwie so ein paar Tage später, an der Sondersession zum ersten Mal so in die Wandelhalle reingelaufen mit meinem neuen Bundeshaus-Badge. Und es ist mit mir das passiert, was glaube ich mit allen passiert. Man läuft stolz rein und wird ganz schnell ganz klein. So. Und ich habe dann gefunden, ich gehe zuerst mal auf den Balkon rauchen und mir etwas überlegen. Und da draußen ist sie gestanden. Es war schön Wetter, blauer Himmel und so. Und sie war irgendwie sehr vertieft, etwas am Diskutieren mit dem Christoph Moser, der dann noch Bundeshauskorrespondent war bei der Schweiz am Wochenende. Und ich habe gedacht, das ist gut, da bin ich sicher so, da passiert mir nichts. Ich stehe ein bisschen, mich kennt da niemand, ich stehe ein bisschen am Rand und rauche und überlege mir etwas. Und irgendwann dreht sie sich um und sagt, und ich auf den Blick. Und dann ist irgendetwas über eine Wirtschaftsgeschichte vor 3 oder 4 Wochen, wo ich keinen Plan hatte. Irgendjemand hat über den Immobilienmarkt geschrieben und sie hat mich so eingetopft, wie es mir bis dann und seither eigentlich, glaube ich, nie mehr passiert
ist. Wie ist dir denn nach dieser Sendung passieren? Du hast alles schon ziemlich angelegt. Sie kann sehr ruppig sein und nützt das auch zu ihrem Vorteil. Man kann das jetzt wieder recht schön beobachten im Abstimmungskampf gegen die Abschaffung der Stempelsteuer. Wir hören dann in die Arena rein.
Der mit den Start-ups geht mir jetzt wirklich langsam grusig auf den Wecker. Oder wie wenn wir nicht etwas für Start-ups machen würden. Jetzt verdammt nochmal. Start-ups, und das ist einfach, dass das mal da innen gesagt, ich habe 2 hinter mir. Die haben ganz andere Probleme. A, das Kapital. Judith Bellesch hat vorher gesagt, wir sind besser geworden in der ersten und zweiten Runde Finanzierung. Aber in der dritten Runde Finanzierung nicht. Was wollte ich im Dezember? Im Dezember kommt das Departement Maurer mit einer Vorlage von einem neuen Fonds, der nicht der FINMA unterstellt ist. Ich wollte, die kommen nicht einmal auf die Idee, das Start-up tauglich zu machen. Ich wollte das Start-up tauglich machen, damit man Drittrundenfinanzierungen machen kann. Wer hat es abgelehnt? Ihr von der FDP und das Departement Maurer hat es auch abgelehnt. Also los, Thierry, wir können mit der Judith Bellesch zusammen. Nein. Und dem Gerhard zusammen, können wir gerade im Frühjahr Frühling zusammensitzen. Wir machen eine coole Geschichte für die Start-ups. Aber die Emissionsabgabe, die im Promille-Bereich ist von den Kosten, machen wir nicht.
Wenn Sie hier gehört, gegen einen Ueli Maurer austeilen, das macht sie wahnsinnig gern und offenbar funktioniert es, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Warum funktioniert es?
Ich glaube, sie ist schon irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung in der Schweizer Politik. Viele von unseren Politikern sind sonst eher vielleicht ein bisschen langweilig und sie ist so sehr grob und kantig und dadurch irgendwie aufregend. Man will ihr zuhören. Und dass aber so gut funktioniert, hat schon auch damit zu tun, dass sie wirklich so in der Substanz wirklich recht stark ist. So. Ich finde zum Beispiel jetzt auch in dieser Arena, wir haben die vielleicht alle gesehen, ich finde, sie ist eigentlich nicht rhetorisch oder erklärend besonders stark, so kommunikativ. Sie ist vor allem emotional gut und wer ihr zulässt, versteht, dass sie immerhin das Thema begriffen hat. Und wie sie so echt ist, haben, glaube ich, viele Leute nachher das Vertrauen drin, dass, wenn sie etwas sagt, dass es dann schon so ist.
Ja, da würde ich mich anschliessen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich fast kein Porträt und fast keinen Text über sie ohne irgendwie so Begriff wie Naturgewalt oder das Phänomen Badran oder so auskommt. Und ich glaube, man kann relativ wertfrei sagen, dass ihre Auftritte eine gewisse Wucht haben und dass es für die Gegner wahrscheinlich oft einfach nicht ganz einfach ist, neben ihr zu bestehen.
Aber es gibt einfach wenige, die sich das auch getrauen, oder? Muss man vielleicht auch sagen. So aufzutreten, im Fernsehen zum Beispiel. Und so zu schwätzen auch. Das ist ein spezieller Witz, oder?
Das ist genau so, ja. Ich meine, es gibt keinen Kommunikationsberater in der Schweiz, der einem sagt, mach es so wie Badran. Es ist halt eben so, wie sie da, was Jacqueline gesagt hat, so die Naturgewaltige an ihrem Auftritt, dass man so wie ihr da abkauft, dass sie gar nicht anders kann, wie so auftreten. Und dass sie halt so emotional in diesen Sachen ist und so investiert in die Themen, dass sie dann halt so gerade rausschwätzt. So. Und ich glaube auch nicht, dass es bei anderen Politikern wie funktionieren irgendwie als eine Masche oder so, sondern das ist wirklich etwas, wo so tief aus ihren Innen kommt. Es gibt andere Politikertypen, die manchmal so gewesen sind. Einer, wo mir mal in den Sinn gekommen ist, ist der Aschi Leuenberger oder der Kiezi hat in seinen guten Jahren viele so Momente gehabt, wo er irgendwie anschlussfähig war ist für eine ganz breite Bevölkerung so und nicht nur gerade für seine Parteibasis. Und da ist schon etwas, was so damit zu tun hat, irgendwie natürlich zu sein, auch wenn es klischiert tönt jetzt.
Sie ist ja keine typische SPlerin, oder, Jacqueline Badran. Können Sie mir etwas zu ihrer Biografie sagen?
Jacqueline Badran ist in Australien geboren, als Tochter von einem Libanesen und einer Schweizerin. Der Vater war Textilunternehmer, hat, glaube ich, ein recht Vermögen verdient damit. Die Familie ist dann, wo Jacqueline Badran ein kleines Mädchen war, glaube ich, 5 oder so, sind die in die Schweiz gekommen. Der Vater hat es dann aber nicht so lange ausgehalten da und ist zurück in Libanon. Und dann war die Mutter eine Zeit lang alleinerziehend, bis sie dann einen neuen Mann kennengelernt hat, einen italienischen Graf. Das ist also alles recht spezielle Geschichte. Die Familie hat dann am Zürichberg gewohnt, also in einer Gegend, wo die Leute vielleicht sonst eher FDP wählen als SP. Und es hat dort, glaube ich, auch so Kontakt gegeben in die High Society, wenn man so will. Also recht eine bunte Mischung. Und ja, so bunt ist also ihr Portfolio, wenn man so an ihren beruflichen Weg denkt. Hat Biologie studiert und Wirtschaft. Hat nebendran aber dann noch in ganz verschiedenen Jobs gearbeitet. Unter anderem war sie Reitlehrerin, Skilehrerin, Bridge-Lehrerin. Ich glaube, dort ist sie auch irgendeine Schweizer Meisterin oder so etwas. Und was mir fast am besten gefällt, Eisenlegerin war sie auch noch.
Warum hat sie sich am Schluss für die SP entschieden, nicht für die FDP? Wissen wir das?
Ich meine, es gibt ja so diverse relativ hagiografische Porträts. Eins sehr tolles von Martin Beglinger, vielleicht können wir da auch noch verlinken da in unserem Text, aus dem Dagimagi. Ich mag mich erinnern, dass sie zwar auf dem Zürichberg gewohnt hat, dass aber die Familie eigentlich nicht reich war oder so. Sie sagt dort, glaube ich, irgendwie, dass sie mehr oder weniger so an der Armutsgrenze gelebt hat, dass ihr auch nichts gemangelt hat, aber dass sie nicht reich sind. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich heute so ihr politisches Profil anschaut oder ihre Positionierung, dass dort sich vieles von dem so ein bisschen widerspiegelt. Sie erinnert mich von ihrer Position her eigentlich mehr an einen Rudi Strahm, wie jetzt einer von diesen jungen Linken, die man so in der aktuellen SP-Elite sieht. Sie ist so ein bisschen Brot- und Butter-Links, beispielsweise bei der Staff, bei dem Steuerdeal, wo man einerseits die Unternehmenssteuer reformiert hat und wieder so international kompatibel gemacht hat und andererseits 2 Milliarden für die AHV rausgeholt hat, haben Matthäa Mayer und Cedric Wermuth den Deal abgelehnt und sie hat ihn vehement befürwortet. Wermuth und Mayer sind dagegen gewesen, wegen Fragen von globaler Verteilungsgerechtigkeit, weil quasi die Schweiz ihr Steuerparadies-Modell mit dem verlängert hat, mit dem Deal. Und sie ist dafür gewesen, weil sie gesagt hat, wenn du 2 Milliarden für die AHV kannst rausholen, dann nimmst du sie mehr oder weniger egal, was sonst noch im Paket drin ist. Und so der Fokus auf irgendwie so ein bisschen die kleineren Einkommen und die kleinen Leute, das ist etwas, was sie recht stark auszeichnet.
Das betont sie ja auch, dass sie neben dem Studium immer, also dass sie sich das ganze Studium immer selber finanziert hat, dass sie eben allein mit einer alleinerziehenden Mutter gewohnt hat. Und ich glaube aber schon, dass ihre die Zeit am Zürichberg, dass sie das auch geprägt hat. Das hat sie ja schon gesagt in Interviews, dass ihre das eigentlich noch imponiert hat, dass die Leute, die damals dort gewohnt haben, dass das oft irgendwie Anwälte gewesen sind oder Ärzte, die irgendwie an einem Tag in der Woche noch gratis arme Leute beraten haben und so. Es wird ihr dann, glaube ich, zum Teil auch vorgeworfen, dass sie das im Rückblick vielleicht ein bisschen weich zeichnet oder ein bisschen schöner sieht, als es wirklich war. Aber ich glaube schon, so die Erklärung muss man in beiden Welten ein bisschen suchen.
Bevor wir jetzt noch weiter über die politische Positionierung reden, können wir noch über ein prägendes Ereignis schwätzen, wo auch Sie immer wieder darüber reden, und zwar der Absturz dieser Crosshair-Maschine.
Wunder ist ein grosses Wort, aber in dem Fall darf man es brauchen. Dass 9 Menschen den Crosshair-Absturz überlebt haben, ist fast unglaublich. Unter ihnen sind Jacqueline Badran und Peter Hogenkamp. Die beiden haben schon gestern wieder aus dem Spital rausgekommen.
Dort ist sie drinnen gesessen, oder? Wann war es in welchem Jahr? Bei 1991 oder so?
2001, wie all die grossen Katastrophen.
2001. Dort ist sie drinnen gesessen und hat überlebt, oder?
Genau, und das Erstaunliche ist ja, dass das nicht einmal die einzige Katastrophe ist, die sie überlebt hat. Also sie ist als junge Frau, oder ich glaube anfangs 30 oder so, ist sie mal von einer Lawine verschüttet worden, ist dann dort, wie sie selber sagt, wie einbetoniert in dem Schnee gewesen und hat es aber irgendwie gleich geschafft, sich aus eigener Kraft zu befreien. Bei dem Flugzeugabsturz, den du ansprichst, dort sind ja viele Leute ums Leben gekommen, sie hat überlebt.
Ja, da ist ein bisschen fiese Wunde und furchtbare Prellungen. Mhm. Aber ich lebe auch nicht. Also ich lebe. Mhm. Und das war einfach Glück. Das war einfach pures Glück.
Ich glaube, es gibt sogar noch weitere Sachen. Irgendwie fast mal auf einem Balkon geht, irgendwie hoch oben und so Sachen. Und ich glaube schon, so all diese Geschichten, die tragen schon noch ein bisschen bei zu dieser Aura, die sie umgibt oder vielleicht, wo ihr manchmal auch ein bisschen andichtet wird, so ein bisschen das Unzerstörbare, Unbesiegbare, das schwingt da schon auch immer mit.
Unkaputtbar. Wenn wir zurück zur Politik kommen, Christoph, du hast gesagt, sie steht ein bisschen singulär in dieser Partei von den jungen Linken. Sie ist jetzt ja neu, auch im Vizepräsidium, also seit einem Jahr, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Inwiefern passt sie denn zum Cedric Wermuth und zur Matthäa Mayer, zu diesem Co-Präsidium?
Sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, sie passt in gewissen Elementen passt sie nicht so gut. Oder ist sie so eine Exotin? Beispielsweise, ich habe vorher über den Rudi Strahm geredet und so eine eher konservative SP. Jacqueline Badran ist zum Beispiel eigentlich eine Zuwanderungsgegnerin. So. Sie hat schon die 8 Millionen Schweiz schlimm gefunden. Sie sagt in Interviews, 10 Millionen Schweiz wolle sie nicht. Sie ist eine EU-Gegnerin. Sie hat wirklich recht viele so konservative Elemente. Und dann ist sie aber, glaube ich, etwas, wo die aktuelle SP-Spitze extrem dringend braucht. Die SP-Spitze, wo die SP so aus der Parlamentspartei in so eine Bewegungspartei umbauen. Und mit dem Löwra hat man irgendwie im Ständerat oder so irgendwo im Bundeshaus in einem Hinterzimmer Deals gemacht und die Deals dann so durchgebracht. Und Badran ist so die SP im Moment braucht, zum vorne anzustellen, weil sie so populär ist und so mobilisierungsfähig. Und dort bringt sie dem der aktuellen SP ist sie extrem wertvoll mit dieser Eigenschaft. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung auch noch mal ihres Abschneiden bei den Wahlen 2019 angeschaut im Kanton Zürich. Und das ist wirklich, es ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Der zweite, der dritte und der vierte Platzierte auf der SP-Liste im Wahlergebnis, das sind Matthias Meier, Mindli Marti und Priska Seiler-Graf, die haben alle so im Kanton Zürich zwischen 88 und 90'000 Stimmen. Und Jacqueline Badran, die hat irgendwie 109'000 Stimmen. Das ist so, wie wenn bei einem 100-Meter-Lauf der zweite, dritte und der vierte bei 12 Sekunden ins Ziel kommen und der erste irgendwie bei 10 Sekunden. Es ist wirklich so, sie ist in einer ganz anderen Liga. Und wo holt sie die Stimmen? Sie holt sie durch das ganze Band durch. Sie holt am meisten SVP-Stimmen, am meisten FDP-Stimmen, am meisten in der Mitte, auch am meisten bei der AL und so ganz links aussen. Es ist wirklich ein Phänomen, wie da ihr gelingt, so anschlussfähig zu sein, auf so einer breiten Ebene.
Genau, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist sie ja, glaube ich, also auch schweizweit Panaschierkönigin gewesen, hat gar keine Politikerin und kein Politiker in der Schweiz, der antreten ist für diese Wahlen, hat so viele Stimmen in einem anderen Lager geholt wie sie.
Warum? Also, deine Erklärung, Jacqueline?
Ja, das dürfte schon damit zu tun haben, dass sie sehr direkt ist, sehr geradeaus ihre Argumente bringt, so wie das der Christoph vorher schon schön skizziert hat. Also eben so das Naturgewaltphänomen, wo wir schon davon geredet haben. Und das andere ist vielleicht noch, sie ist ja IT-Unternehmerin, also sie hat eine Firma mit 30 Angestellten etwa. Die machen Apps und Online-Shops und Chatbots und so Sachen. Auf jeden Fall kann ich mir noch vorstellen, dass sie gerade im bürgerlichen Lager darum vielleicht ein bisschen eine höhere Glaubwürdigkeit hat als andere Linke.
Die linke Unternehmerin. Am Anfang ihrer Zeit im Bundeshaus hat es eine gewisse Diskrepanz gegeben zwischen ihrem Auftreten. Also das war etwa so, gewesen, wie Christoph auf dem Raucher Balkon erlebt hat. So ist sie zu allen gewesen. Wahnsinnig gefürchtig. Und zu ihrer eigentlichen Wirkung. Man hat dann immer im Bundeshaus gesagt, ja, die ist zwar laut und alles und kompetent und so, aber sie hat nicht wirklich eine Wirkung. Hat sich das verändert in den letzten 10 Jahren? Hat sie heute eine Wirkung?
Ich würde sagen, es hat sich recht stark verändert, ja. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie eben am Anfang ist sie einfach wirklich angeguckt in dieser Fraktion. Die SP, da ist auch so eine hierarchische Partei und sie ist irgendwie 2011 in den Nationalrat gewählt worden und hat in der Fraktion irgendwie sofort das Maul aufgemacht und die Leute ein bisschen vor den Kopf gestoßen, so wie sie es mit allen ein bisschen macht. Und mit der Zeit haben, so sagen es mir Leute aus der SP, hat man realisiert, dass sie wirklich, dass wirklich sehr viel Substanz so dabei ist bei ihrem Engagement und dass sie nicht einfach nur einen lauten Latz hat, so. Und dann gleichzeitig haben sich gewisse Sachen verändert, also beispielsweise Susanne Leutenegger-Oberholzer ist früher noch so die grosse Figur gewesen innerhalb von der Fraktion für die wirtschaftssteuerpolitischen Fragen. Mit ihrem Rücktritt hat Badran können in die WAK nachrücken, in die Wirtschafts- und Abgabenkommission, die sehr einflussreich ist. Und diese Position hat ihr jetzt ermöglicht, quasi in der ersten Linie zu stehen, wenn die Stempelsteuervorlage kommt. Und somit es hat wie auch ein bisschen Platz gegeben für sie. Der Rücktritt vom Löwra ist natürlich ein weiterer Punkt. Der hat früher noch viel von dem Licht eingenommen, was es öffentlich gibt. Dort geht sie rein und wenn ich es richtig verstehe, dann wird sie auch quasi gepusht vom Generalsekretariat und von der Parteileitung, weil man eben weiss, was für eine Allzweckwaffe sie ist und wie fest sie kann das Zeug in einer Arena irgendwie niedermähen so.
Es sind auch wahnsinnig viele Leute von ihr fasziniert. Also eben, wir machen jetzt so ein Politbüro, aber es sind auch ganz andere Leute von ihr fasziniert, zum Beispiel der Ueli Maurer.
Wir verstehen uns sehr gut, wir lieben uns schon fast ein bisschen. Manchmal funktionieren wir wie ein älteres Ehepaar, aber in dieser Frage haben wir andere ideologische Ansichten. Ich glaube, dort liegt die Begründung für die unterschiedliche Beurteilung. Wir kommen aus einer anderen Ecke, aber wir können auch mit anderen Ansichten leben.
Wir lieben uns fast ein bisschen, wie das als Ehepaar würde sie sich verhalten. Das ist ja eigentlich die absolute höchste Heiligsprechung, wenn der Ueli Maurer irgendjemanden mag, oder wahrscheinlich? Eine Linke noch zu ahnen. Warum? Warum macht er das?
Ich würde das jetzt wieder ähnlich erklären wie vorher schon, mit der direkten, relativ authentischen Art, vielleicht auch mit dem Unternehmertum. Die Ueli Maurer ist ja auch nicht der Einzige. Am Christoph Blocher sagt sie, glaube ich, Stöffeli. Ich weiß nicht, wie viele Leute das ihm dürfen Stöffeli sagen. Aber irgendwie kann sie sich die Sachen rausnehmen.
Stöffeli, wirklich?
Sie behauptet es einmal. Okay. Ich habe es nie eins zu eins gehört.
Sie dreht ihr das Herz ja wirklich auf der Zunge. Das führt auch immer wieder zu schwierigen Situationen. Da lassen wir schon ein Beispiel rein.
Auf Konfrontation ist hingegen gleich daneben SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Als sie das Radiomikrofon des SRF-Journalisten sieht, reagiert sie fast schon ausfällig.
Weil ihr die falschen Sachen filmt und die falschen Fragen stellt. Ja, weil ihr vorher irgendwie den huren fucking Glarner Who Cares gefilmt habt, anstatt Forderungen von den Jugendlichen. Und weil ihr irgendwie eine Empörungsgeschichte darüber macht, ob man jetzt den huren Bundesplatz besetzen darf. Anstatt mal irgendwie sich empören, dass wir irgendwie den huren Planeten zerstören und seit fucking 40 Jahren nichts passiert.
Sie flucht einfach auch ziemlich häufig und ziemlich laut. Und lustigerweise sind ja nicht nur Leute wie der Ueli Maurer, die sie wahnsinnig mögen. Sie ist auch bei den Journalisten und Journalistinnen extrem beliebt, oder? Trotz dem ganzen Zusammenschissen die ganze Zeit.
Ja, das Erstaunliche ist zumindest, dass ihre viele Leute in der Politik, aber auch im Journalismus, relativ gut gesinnt sind, obwohl sie immer von ihr runtergemeint werden, wie wir jetzt vorher schon gehört haben. Eben wenn Journalisten anrufen, dann kommen die meisten wahrscheinlich zuerst mal zu hören, über was sie oder ihr Medium in letzter Zeit falsch gemacht haben. Und am Schluss stehen dann da gleich immer Porträts, wo sie gut bis sehr gut wegkommt. Manchmal streift es fast schon von Ehrfurcht, kann man sagen. Dann heisst es, sie sagt, der Rockstar von der Linken, Lichtgestalt und so weiter. Also das muss man schon zuerst mal schaffen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Journalisten, die sie sicher nicht lieben, die ihr wahrscheinlich nicht mal gut gesinnt sind. Der Christoph Mörgeli zum Beispiel hat letzte längere Abhandlung geschrieben in der Weltwoche. Wo er sich eigentlich darüber aufgeregt hat, dass die Frau Badran eben immer und überall eingeladen wird im SRF. Aber auch er hat sich dann so an ihr abgearbeitet und hat dann so ein bisschen ironisches Fazit gezogen. Wahrscheinlich sei sie als letzte Universalgenie, wie man das in der Renaissance noch kennt hätte. Aber genauso mit diesen Ausdrücken, dass all das trägt ja dann wieder zu dem gewissen Kultstatus bei, den sie hat. Also unfreiwillig in dem Fall, oder?
Ja, man. Ihre Popularität ist wirklich sagenhaft. Was man weniger hört, ist, dass sie natürlich schon auch wie bleibende Blessuren hinterlässt bei den Leuten, die sie angreift oder verletzt oder bloßstellt, gerade in einer Arena. Und ich vermute, dass der Ruhm, den sie im Moment einnimmt, wo für die SP sehr oder der SP sehr dienlich ist, dass das dann auch mal könnte zum Nachteil werden, eben wenn ein neues Thema im Zentrum der Debatte steht, wie zum Beispiel, wenn die SP sich zu Europa irgendwie positionieren will, dann könnte da plötzlich so ein einer Lösung im Weg stehen. Dass sie so ein Gewicht überkommt, dass sie so die Frau ist, hinter der die Partei sich versammelt. Weil, wie gesagt, sie hat auch Positionen, wo sie nicht so jetzt im Mainstream von der Partei sich befindet. Und dort, dort kann es auch zu Problemen führen, dass sie jetzt so eine Popularität und so eine Visibilität hat.
Das mit diesen Blessuren, das ist ja interessant. Das ist ja nicht nur etwas, was bei Journalisten übrig bleibt, sondern auch bei anderen Mitpolitikern, die sich übrigens auch über die Rolle an den Nerven, die sie hat. Es hat gerade kürzlich auf Twitter einen interessanten Austausch gegeben zwischen Gerhard Pfister und der Jacqueline Badran, wo es ums Mediengesetz gegangen ist. Wo dann Gerhard Pfister schreibt, die meisten Medien wissen, wenn sie dir hofieren, passt es für sie. Dafür darfst du sie beschimpfen. Der Deal lohnt sich für dich wie für sie. Clever. Und dann schiebt sie zurück, hofieren, was hast du denn geraucht? Und dann schreibt er, bin nicht Raucher, danke für die retardierte Reaktion. Also man sieht hier, es gibt doch durchaus böses Blut, wenn sie reinlenkt. Lenkt sie aber auch daneben? Hat sie auch Misserfolg in ihrer politische Karriere?
Es gibt da sicher gewisse Episoden. Also, was mir gerade in den Sinn kommt, ist die Zürcher Stadionfrage. Dort hat Jacqueline Badran maßgeblich dazu beigetragen, dass die SP die Nein-Parole beschlossen hat und auch sehr offensiv dann im Abstimmungskampf vertreten hat. Sie ist dort wirklich das Zugpferd gewesen, hat das fast so ein bisschen zu einer Glaubensfrage aufstilisiert. Sie hat nicht wollen, dass dort neben dem Stadion Wohnungen entstehen, wo viel Rendite damit gemacht wird. Und das Kalkül, das ist dann schlussendlich nicht aufgegangen. Also das Stadionprojekt, das ist angenommen worden an der Urne. Und Jacqueline Badran ist am Abstimmungssonntag dann selber nicht auftaucht, dort, wo die Journalisten hätten wollen Fragen stellen. Das hat man nachher können lesen, dass das gewisse Parteikollegen auch geärgert hat, dass sie jetzt dann so ein bisschen auf dieser Niederlage sitzen geblieben sind. Das hat man ihr, glaube ich, teilweise übel genommen.
Ein weiteres Beispiel, wo ihr Wirken nicht unbedingt hilfreich war, auch für ihre Partei. Es hat so vor rund einem Jahr sind plötzlich Gerüchte aufgekommen in Zürich, dass sie sich könnte interessieren für einen Job in der Stadtregierung. Und das Gerücht hat alle, Badran hätten da auch nicht dementiert, und das hat die ganze Zürcher Szene so in Aufregung versetzt, dass SP-Leute, die den Job haben wollen, irgendwie verunsichert worden sind. Und wo sie dann, Jacqueline Badran, angekündigt hat, dass sie jetzt gleich nicht antritt für den Job, da hat sie so ein bisschen ausgesehen, als würde jetzt nur noch die zweite Garnitur übrig bleiben, die sich da zur Verfügung stellt. Und das ist so etwas, wo parteiintern für Schwierigkeiten sorgt, wo aber auch einfach gegen aussen nicht ein gutes Bild abgibt. So.
Bei der Stempelsteuer sieht es ja recht gut aus für Jacqueline Badran und für die Linke. Jacqueline, wenn sie das gönnt, ist das dann ihr Sieg? Kann man das wie verknüpfen?
Es wäre jetzt vielleicht übertrieben, das so zu sagen, aber es ist ja schon eigentlich ein wahnsinnig trockenes Thema, wo viele Leute zuerst mal irgendwie mit den Schultern zucken, wenn sie zuerst mal davon hören. Und ich glaube, die Kunst im Abstimmungskampf besteht ja dann auf beiden Seiten drin, das in eine grosse Erzählung irgendwie einzubetten, warum es die Steuer noch braucht oder eben nicht mehr braucht und was die weitreichenden Folgen sind. Und das ist ihr wahrscheinlich schon recht gut gelungen, dass sie hat können erzählen, das ist das Kapital, das immer mehr entlastet wird, mit jeder Steuer, die abgeschafft wird, ein bisschen mehr, und der kleine Mann und die kleine Frau, die kommen nicht vom Fleck und so weiter. Also ich glaube schon, dort hat sie es geschafft, das Thema ein Stück weit zu emotionalisieren und eben eine grössere Erzählung einzubetten. Und doch, das ist wahrscheinlich dann schon ihr Verdienst.
Das ist ihr Erfolg, genau. Und das ist quasi, die Erzählung geht weiter, wenn in 6 Monaten irgendwie die Verrechnungssteuer an der Urne ist und auch wieder die Linke ein Referendum führt gegen so ein bürgerliches Steuerprojekt. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn die Bevölkerung jetzt die Stempelsteuerabschaffung versenkt, dass das Momentum dann klar auf linker Seite ist und dann möglicherweise auch die Verrechnungssteuer durchgeht, das ist schon hoch in Wahrscheinlichkeit, und ich würde sagen, Jacqueline Badran hat sehr hohen Anteil, wenn das da so kommt.
Was kommt nachher? Was hat Jacqueline Badran noch vor in Bern?
Ich nehme an, sie wird sicher im 23. die Zürcher Liste anführen und wird eins der wichtigen Zugpferde sein auf dieser Liste. Und sie ist jetzt 61, sie hat gut noch 1 bis 2 Legislaturen vor sich, wo sie kann in Bern aktiv sein. So ihr ewige große Projekt ist die Lex Koller. So. Auch das eigentlich irgendwie ein Projekt, so der Schutz vom einheimischen Boden vor dem ausländischen spekulativen Kapital. Auch das irgendwie ein Projekt, das weit in bürgerliche Kreise hinein Sympathie geniesst. Und lustigerweise ist es aber auch dort bei ihr so, dass sie es eigentlich nicht macht, irgendwie so wegen Heimatschutz oder so etwas, sondern ein klassisches Mieterschutzmotiv. So, wenn das ausländische Kapital reinkommt, steigen die Preise, steigen die Mieten schneller und die Rendite auf diesen Mieten oder auf diesen Liegenschaften, die fließen ins Ausland ab, das will sie verhindern. So. Ich nehme an, wenn sie bleibt, wird sie sicher noch mal einen Versuch unternehmen, die Lex Koller zu verschärfen und beispielsweise dafür zu sorgen, dass auch kein ausländisches Kapital in börsenkotierte Immobilienfonds oder so hineingehen darf.
Ja, ich glaube auch sonst, Mieterschutzthemen sind etwas, wo wahrscheinlich die bleiben sehr, sehr wichtig in den nächsten paar Jahren. Sie hat ja letzten Sommer gross angekündigt, eine parlamentarische Initiative, damit die Vermieter nicht mehr so viel Rendite können machen auf die Mieten oder respektive, dass das besser kontrolliert wird, dass das eben nicht machen. Dort haben wirklich, glaube ich, alle Zeitungen getitelt. Jacqueline Badran will, dass schweizweit 10 Milliarden weniger Miete gezahlt werden und so. Das sonst sagst du im Journalismus, ja, Politiker wollen noch vieles. Also nur weil jemand etwas will, gibt es noch nicht unbedingt eine grosse Schlagzeile. Aber bei ihr war das ein bisschen anders in diesem Fall. Und sie hat, glaube ich, auch schon eine Volksinitiative angekündigt für den Fall, dass der Vorstoss nicht durchkommt im Parlament. Und das ist natürlich schon ein Thema, wo gerade in der Stadt der Leidensdruck ja relativ gross ist an dem einen Ort und wo von dem her schon noch mal ein bisschen zu reden geben könnte.
Mhm. Zwischige Karriereperspektive, Ständerätin, Bundesrätin.
Das ist ein interessantes Gedankenspiel, Frau Bundesrätin Badran. Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Einerseits eben, sie ist schon 61, es müsste ja da irgendwie Simonetta Sommaruga dann auch zurücktreten bei Zeiten. Und andererseits, nicht nur wegen dem Alter, sondern schon auch so, weil sie ihre grosse Stärke ist wirklich so der öffentliche Auftritt. Sie ist vielleicht weniger begabt drin, irgendwie die Reihe zu schliessen, die Leute mitzunehmen, ein Team zu motivieren. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum dass sie dann darauf verzichtet hat, in der SP das Präsidium anzustreben, sondern eben mit dem Vizepräsidium zufrieden gewesen ist. Einfach weil, glaube ich, alle sehen rund um sie herum, dass sie als Waffe auf der Bühne dieser Partei und ihren Überlegungen am meisten bringt. So. Und, aber ich glaube schon, dass sie in dem Plan von der SP irgendwie nach diesen Löwre-Jahren, wo man viel ausgehandelt und verhandelt hat, dass man jetzt wieder quasi so eine offensivere und eine aggressivere Partei wird, dass Badran wie in dieser Strategie sehr eine zentrale Rolle spielt.
Ich würde mich da anschliessen. Ich glaube, gerade so die sehr charismatischen, speziellen Figuren, die funktionieren vielleicht auch am besten, wenn sie nicht eingebunden sind in so ein Gremium. Eben, wie der Christoph sagt, vielleicht hat sie darum auch nicht unbedingt Parteipräsidentin werden, so das Klein-Klein, das man sonst jeden Tag hat und dass man bei jeder verlorenen Abstimmung muss irgendwie ins Mikrofon reden und auch noch etwas sagen. Ich weiss gar nicht, ob ihr das so wird passen und beim Bundesrat wäre es natürlich ein bisschen etwas anderes, aber schlussendlich läuft es schon auch ein bisschen auf das raus und ich kann mir vorstellen, dass sie sich dem sehr wohl bewusst ist. Aber ja, sie ist auch immer für eine Überraschung gut.
Was ja wirklich noch verblüffend ist bei ihr, ist, dass eigentlich viele linke Karrieren basieren irgendwie auf einer Machtbasis in einer Gewerkschaft, in einem Verband, bei irgendeiner bestimmten Bewegung. Und sie hat eigentlich die Machtbasis nicht so. Sie ist einfach, glaube ich, im Mieterverband Zürich oder so, ist sie vielleicht im Vorstand oder so, aber sie hat nicht irgendwie irgendwo ein Präsidium, wo sie so in einer institutionelle Organisation noch tiefer verankert wäre. Und dass sie es ohne diese Basis schafft, so populär zu werden, oder vielleicht gerade, weil sie diese Basis nicht hat, schafft, so populär zu werden, das ist schon ein wesentliches Element von ihrer Figur.
Jacqueline Badran ist ihre eigene Basis. Danke euch zwei. Ich glaube, mit dem haben wir es. Wir schicken Grüße auf den Rauchbalkon beim Bundeshaus und beenden die Sendung vom Politbüro. Im Podcast über Politik von Tamedia. Herzliche Gratulation, Jacqueline, zur Premiere. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Liebe Grüße nach Bern, Christoph. Bis bald. Mein Name ist Philipp Loser. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao.